25 Jahre alt wird im kommenden Jahr Oceana Cruises. Ich habe Deutschlandchef Mike Schlüter heute als Studiogast und wir werfen einen Blick auf die Geschichte, vor allem aber auf das, was Oceana Cruises aktuell und in den kommenden Jahren vorhat.
Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
Ihr habt schon gemerkt, das ist meine Stimme, Franz Neumeier, und nicht die von Jerome Brunel. Der ist nämlich aktuell unverschämte 6 Wochen im Urlaub in Asien unterwegs. Aber es ist ohnehin eine Episode außerhalb der normalen Reihe, nämlich eine gesponserte Folge. Deshalb hiermit offiziell und pflichtgemäß als Werbung gekennzeichnet. Denn Oceania ist ja schon seit einiger Zeit Sponsor von cruisetricks.de. Auf unsere redaktionelle Unabhängigkeit hat es natürlich keinen Einfluss. Das könnt ihr glauben oder nicht, aber es ist so. Was gesponsert deshalb ausdrücklich jetzt auch für den Podcast nicht bedeutet, ist, dass euch hier Werbesprüche erwarten. Ich spreche mit Mike Schlüter genauso, wie ich das auch in einer ganz normalen anderen Kreuzfahrt-Podcast-Episode machen würde. Mike, du bist unseren Hörern ja eigentlich schon lange bekannt. Wir hatten, glaube ich, vor ungefähr einem Jahr schon mal einen Podcast zusammen. Aber vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz vor, damit es wieder in Erinnerung kommt.
Ja, hallihallo. Genau, ich bin Mike Schlüter, Direktor von Oceania Cruises für die deutschsprachigen Märkte, Schweiz, Österreich und Deutschland. Und mit meinem Team zusammen sind wir dafür verantwortlich, noch mehr Gäste von Oceania zu begeistern.
Und da versuchen wir heute mal ein bisschen dran zu arbeiten.
Genau, super gerne.
Nein, werfen wir einfach mal einen Blick wirklich auf Oceania Cruises. Ihr sprecht euch Oceania aus, gell?
Also wir sprechen uns eigentlich ohne I aus, Oceana sogar.
Oceana.
Das ist so die amerikanische Variante des Namens. Aber eben im deutschen Sprachraum sagen wir durchaus auch Oceania Cruises.
Ja. Na gut, wir mixen das einfach mal bunt durcheinander während des Podcasts. Ich kann mich, glaube ich, da gar nicht drauf beschränken, eine davon zu verwenden. Was ich ganz spannend finde und was ich im Vorgespräch erst realisiert habe, ist, ihr feiert nächstes Jahr schon ein ziemlich großes Jubiläum, nämlich 25 Jahre, so lange seid ihr schon im Markt.
Absolut richtig, ja. Also wir wurden 2002 gegründet. Das hat angefangen mit dem Charter von einem Schiff, einem der damaligen R-Klasse-Schiffe, die Insignia. Und das hat sich halt immer weiterentwickelt, sodass wir letztendlich im Jahr 2005 bereits dann 3 Schiffe der R-Klasse übernommen haben und dadurch halt Oceania gegründet und gestartet ist zu einer Zeit, als halt Kreuzfahrtschiffe auch schon groß, größer, noch größer wurden und wir halt damit eine Schiffskategorie hatten oder auch immer noch haben, weil einige Schiffe fahren ja noch für uns, die besonders geeignet ist für lange Reisen. Es sind kleinere Schiffe, mit denen man auch genau diese besonderen Routen fahren kann.
Ja, also Tonnage 30.000 Bruttoraumzahl, ungefähr 700 Passagiere. Das ist für heutige Verhältnisse ist das schon echt richtig kleine Schiffe. Eure neueren sind ja ein bisschen größer, aber jetzt auch nicht so dramatisch größer. Vielleicht nochmal kurz die R-Class, wer die nicht kennt, die haben ja auch ganz komische Namen am Anfang gehabt. Ne? R1, R2, R3, das ist so ein bisschen wie bei TUI Cruises, die ihre Schiffe durchnummeriert haben, war vielleicht auch das Vorbild dafür. Also von Renaissance Cruises, die dann, glaube ich, irgendwann mal insolvent gegangen sind, aber diese Schiffsklasse in der ganzen Branche bis heute, obwohl sie ja nur das erste Schiff, glaube ich, 1999 gebaut wurde, also nicht mehr ganz super jung sind, aber bis heute eigentlich so als absolut fantastische Schiffe gelten und eigentlich jeder diese Schiffe mag.
Es waren damals schon, glaube ich, sehr zukunftsweisende Schiffe mit vielen Balkonkabinen, mit vielen Möglichkeiten an Bord. Und auch da hat sich schon ausgezeichnet, so ein bisschen für uns, wie wird Luxus wahrgenommen? Und das war für damalige Verhältnisse halt auch Platzverhältnisse an Bord, verschiedene Restaurants, viele Möglichkeiten. Und ja, die R-Klasse-Schiffe sind bei uns weiterhin die beliebten Schiffe, wenn es darum geht, das Besondere zu erleben, die besonderen Häfen anzureisen, womit wir halt die Möglichkeit haben, mit relativ kleinen Schiffen genau das zu bieten, was vielleicht anderen verwehrt bleibt.
Die Insignia ist ja erstmal, also das ist euer erstes Schiff von damals, die R2, ist ja nach wie vor in der Flotte. Die Regatta ist, glaube ich, gerade verchartert an eine australische Firma, die damit große, lange Weltreisen macht, bestätigt, was du gerade gesagt hast, toll geeignet genau. Für solche Schiffe. Auf die Nautica kommen wir später noch genauer, weil die baut ja um zur Oceania Aurelia. Da reden wir noch ein bisschen ausführlicher drüber, weil da bin ich sehr neugierig, was da kommt. Das klingt nämlich sehr, sehr spannend. Ihr habt noch die Sirena, noch, sage ich, weil die habt ihr gerade verkauft, ne?
Genau, die Sirena, die ist jetzt in den Fahrplänen noch bis Anfang 2028 ganz normal bei uns in der Flotte. Und danach wird es sich ergeben, dass sie dann halt andere Dienste haben wird. Und die Insignia, um das jetzt rund zu machen, das vierte Schiff dieser Flotte, die wird halt bei uns erstmal in der Flotte bleiben, weil diese R-Klasse-Schiffe sind absolut beliebte Schiffe, vor allem bei den Gästen, die sich viel Zeit nehmen, vielleicht 2, 3, 4 Monate mit uns unterwegs zu sein.
Ich bin mal gespannt, ob ihr die dann auch euch entscheidet, wie die Nautica nochmal komplett umzubauen und eine zweite Aurelia draus zu machen, wie auch immer das Schiff dann heißt. Da bin ich sehr neugierig.
Also
Aber
ganz
klar.
viel Wandel, ganz viel, da wird ganz viel passieren die nächsten Jahre. Aber eins ist sicher, ich glaube, auch mit den neueren Schiffen, die wir haben, haben wir jetzt dann eine Größe erreicht, die wir nicht überschreiten werden, weil wir
Genau, lass
möchten
uns mal auf
weiterhin.
die neueren Schiffe kommen. Also da war 2011, 2012 war die Marina di Riviera mit ja, gut doppelt so großer Raumzahl, 66.000 und 1250 Passagiere. Aber danach ist es dann nicht mehr viel größer geworden. Also die 23 und 25, die Vista und die Alora haben sogar etwas mehr, also ja, so 30
Etwas
Passagiere
kleiner,
weniger,
genau.
1220. Und die künftigen Neubauten, die ja jetzt kommen, also die ganz neue Schiffsklasse, die Sonata 2027, die Arrietta 29 und dann sollen ja noch mal drei kommen. Also da habt ihr ja richtig große Pläne. Die sind zwar von der Tonnage ein gutes Stück größer, wenn ich das richtig sehe. 86.000 ist die letzte Zahl, die ich gesehen habe. 86.000 Bruttoraumzahl im Vergleich zu 68 in Vista Aurora. Aber auch nur, also relativ nur 1450 Passagiere. Das heißt, in Relation zum Größenzuwachs weniger mehr Passagiere. Habe ich das jetzt blöd ausgedrückt, oder? Also in Relation zum Platz an Bord sind es weniger Passagiere als auf den anderen Schiffen. Das stimmt so, ne?
Also, wenig Gäste haben viel Platz bei uns an
Genau.
Bord. Und das zeichnet es dann letztendlich aus. Und da sind wir genau wieder bei diesem modernen Luxusgedanken, dass viel Abwechslung geboten werden kann und dass automatisch die Kabinen natürlich ein ganzes großes Stück größer werden. Das heißt, die Standard-Balkon- oder Verandakabine startet bei uns dann ab 27 Quadratmetern. Und das ist für heutige Verhältnisse groß. Da sagen andere Reedereien schon gerne Minisuite zu.
Ja, das habe ich noch nie verstanden, warum man eine ganz normale Kabine, nur weil sie etwas größer ist, als Suite bezeichnet. Aber gut, so ist die Marketingwelt. Ne?
Genau richtig, ja.
Jetzt kommt mit der ja, nicht die S-Klasse, glaube ich. Ne? Also wenn die Sonata dann oder Oceania Sonata heißen ja eure Schiffe, kriegen ja den Präfix Oceania zukünftig.
Genau.
Im Marketing, glaube ich, verwendet er es jetzt schon. Die Schiffsnamen werden dann so nach und nach offiziell nachgezogen. Die Sonata wird wahrscheinlich die erste sein, die dann gleich von Anfang an offiziell Oceania Sonata heißt.
Ja.
Da habt ihr einen Marketingspruch, den ich sehr schön finde eigentlich. Gar kein Marketingspruch. The Joy of Traveling Well. Also die Freude des guten Reisens gefällt mir persönlich ja sehr, sehr gut, weil das so ein bisschen eine sehr gut vorstellbare Lebensart. Also ihr habt ja Konkurrenten, die haben da sehr, Entschuldigung, schwurbelige Marketingbegriffe, unter denen man sich nicht wirklich viel vorstellen kann. Die Freude des guten Reisens klingt für mich sehr bodenständig und genau das, was ich eigentlich, wenn ich auf Kreuzfahrt gehe, machen will.
Ich glaube, das beschreibt genau das, was Oceania verkörpert. Also für uns, der Gast, der mit uns unterwegs ist, der hat so vier Ansprüche. Zum einen, das Wichtigste, das sind die tollen Routen, an denen er sehr viel Spaß hat, wo er viel sieht. Eine klassische Kreuzfahrtroute, die er mit uns machen kann. Und da werden da wirklich ikonische Destinationen auch angelaufen. Das Zweite ist, es sind die kleineren, luxuriösen Schiffe, wo der Gast ganz klar so sein Wohlempfinden an Bord hat, in einem sehr ruhigen Ambiente. Und das weißt du, das wissen viele Hörer, glaube ich, auch schon. Seit Anfang des Jahres sind wir auch Adults-Only-Reederei. Das heißt, bei
Ganz
uns
spannender Aspekt.
Gäste ab 18 Jahre sind unsere idealen Reiseteilnehmer. Da können wir gleich nochmal kurz zu sprechen.
Ja, unbedingt, da bin ich nämlich neugierig, wie das funktioniert.
Und das Ganze kombinieren wir dann halt mit der authentisch herzlichen Gastfreundschaft an Bord. Das heißt, die Gäste fühlen sich auf den kleineren Schiffen absolut willkommen. Ja, und Highlight, und das war schon seit Gründung, seit 2002, die feinste Küche auf See, the finest cuisine at sea. Den Claim nutzen wir, dürfen wir nutzen, weil wir von der Kulinarik her uns permanent weiterentwickeln. Und diese vier Elemente alle zusammen, die ergeben letztendlich das Joy of Traveling Well, dass wir uns ganz klar unterscheiden von der klassischen Seereise, wo ein Gast vielleicht eine Woche, 10 Tage Urlaub auf dem Schiff verbringt.
Du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, Kulinarik spielt bei euch eine sehr, sehr große Rolle. Auf den S-Klasse-Schiffen, also Sonata und Co., die fünf, die da geplant sind, gibt es ja nochmal, oder jetzt, ich denke mal, auf den späteren wird es sogar noch mehr Neuerungen geben, aber jetzt mal für die Sonata angekündigt, habt ihr auch wieder noch zwei neue Sachen. Eine, mein Französisch immer so schrecklich, La Table und Nikkei Kitchen. Kannst du da ein paar Sätze dazu sagen, was da neu auf der Sonata kommt?
Genau, das ist letztendlich so die Weiterentwicklung, die wir brauchen, um da natürlich auch unserem Ruf gerecht zu werden mit der feinsten Küche auf See. Das heißt, auf den Neubauten werden wir natürlich die beliebten Restaurants weiter fortführen, aber ganz neu, und das haben wir Alex Quaretti und Eric Burrell zu verdanken, unsere kulinarischen Direktoren, die verantwortlich sind zusammen mit Jacques Pepin für die Kulinarik unserer gesamten Flotte, dass wir es geschafft
Alex
haben.
Quaretti habe ich auch schon mal kennengelernt auf der letzten Reise, ein ganz spannender Mensch.
Stimmt, absolut. Ne? Also da kann man stundenlang sich unterhalten mit ihm, und ich finde es absolut bereichernd. Und die beiden sind halt Mitglied in der Köchevereinigung Frankreichs, in der Maître de Cuisine de France, und mit
in die
denen
man aufgenommen werden muss. Da kann man nicht einfach sagen, ich werde hier Mitglied. Ne?
Gar nicht, genau. Man wird auf Empfehlung, man wird, ja, es ist eine Auszeichnung, dort dabei zu sein. Und wir werden dann halt auf der Sonata das erste NCF-Restaurant haben, das La Table, wie du es eben richtig gesagt hast, wo wir unsere Gäste dann nochmal zusätzlich noch ein Level höher begeistern werden. Und das andere ist halt
also, wo
Nick
man dann im
Kitchen.
Grunde in den Sternebereich geht, ohne dass das auf dem Schiff möglich ist, weil Guide Michelin ja auf Kreuzfahrtschiffen keine Restaurants auszeichnet, weil sie mal gesagt haben, der Aufwand sei für sie zu groß.
Genau, richtig. Und von daher ist das so eine wirklich sehr, sehr gute Lösung, trotzdem zu beweisen, wie gut unsere Kulinarik ist, unter welchem hohen Stellenwert wir uns dort auszeichnen. Ja, und das andere, genau, das ist halt Nikkei Kitchen. Das ist halt die Fusion aus peruanischer Küche mit japanischen Kochtechniken verfeinert. Und auch da werden wir ein eigenes Spezialitätenrestaurant haben, wo wir unsere Gäste dann auch abends immer wieder begeistern werden mit neuen kulinarischen Highlights, die es so in der Form noch nicht bei Oceana an Bord gibt, aber auch bei anderen Reedereien nicht. Also auch da wollen wir vor allem natürlich die Gäste, die seit vielen Jahren mit uns unterwegs sind, wieder mit neuen Möglichkeiten begeistern.
Da freue ich mich persönlich ja sehr drauf. Diese Nikkei Kitchen ist eine wahnsinnig spannende, ja, es ist so eine Fusion aus Japanisch und Südamerikanisch im Grunde. Und das ist eine wunderbare Kombination, die ich sehr, sehr liebe. Also da freue ich mich schon richtig drauf auf das erste Essen dort. Aber ich muss auch noch ein bisschen warten. Die Sonata kommt im Sommer 2007. So, naja, gut, ein Jahr, das geht.
In einem guten Jahr, genau. Jetzt genau in einem Jahr wird's losgehen. Da freue ich mich auch schon drauf. Also wir werden auch die ersten Testessen jetzt in Kürze haben, und ich werde dir davon berichten. Vielleicht treffen
wenn
wir
du
das
Testesser brauchst.
Dann ich melde mich bei dir.
Gut. Genau. Jetzt ist Kulinarik ist ja nicht nur Restaurant an Bord, und das ist bei euch schon sehr lange so, dass ihr Landausflüge, Kochschule an Bord und sowas mit diesem Thema verknüpft. Ist ansonsten in der Branche erst seit relativ kurzem, seit einigen Jahren, der große Trend, dass man dann eben auch die kulinarikbezogene Landausflüge und solche Dinge macht. Warum habt ihr das schon, also warum gibt es bei euch schon so laut oder anders, und warum haben die anderen das nicht schon früher gemacht, sowas?
Also warum die anderen das nicht gemacht haben, weiß ich nicht, ist aber ganz gut. Ja, wir waren ja letztendlich die Ersten. Du, ganz, ganz klar, ich weiß nicht, also damals, als meine Oma unterwegs war und Postkarten geschrieben hat aus dem Urlaub, da standen immer so drei Dinge drauf auf der Postkarte. Das erste war Wetter gut.
Wetter schön,
Essen Das zweite gut. war, sie sprachen mal von der Unterkunft, die gut war. Mhm. Und das dritte war Essen gut. Und Reisen und Kulinarik gehört zusammen. Ich glaube, wenn du eine Kultur kennenlernen willst, dann musst du dich auch darauf einlassen, in dem Land zu essen. Dann gehst du in Asien auf einen der Nachtmärkte. Du probierst eine Garküche aus. Auch wenn das ab und zu für uns ein bisschen abenteuerlich ist, es gehört einfach zusammen. Und das ist auch dieses Wohlbefinden, was wir unseren Gästen bieten, halt auch an Bord der Schiffe, mit unseren Kochschulen, mit unseren Market-Dinnern, die wir haben. Das heißt, in den einzelnen Destinationen bieten wir in unserem Terrace-Café dann auch Buffets mit Spezialitäten der jeweilig bereisten Länder, die dazu gehören. Es gehört damit auch zu, man geht mit Chefköchen, und das sind die Ausflüge, die sich auch da unterscheiden von vielen anderen Reedereien, glaube ich, auf die Märkte und kocht hinterher gemeinsam bei uns an Bord. Man hat also wirklich dieses kulinarische Rundum-Erlebnis, was uns ein wenig auszeichnet. Und Kulinarik und Kultur fängt beides mit K an und gehört eigentlich zusammen.
Die Ausflüge mit, also wo man wirklich mit dem Koch zum Einkaufen auf den Markt geht und hinterher dann in der Kochschule zusammen kocht, sind so die bei mir insgesamt von meinen ganzen Reisen eigentlich gehören zu denen, die sich am meisten eingeprägt haben, weil es einfach das intensivste Erlebnis ist, das tiefste. Ja, Koch, sich intensiv zu unterhalten, ist sowieso spannend, wenn man gerne kocht, aber dann eben lokale Küche nicht nur auf dem Teller zu haben, sondern auch selber zu kochen, auszuprobieren, zu merken, wie das funktioniert, finde ich persönlich immer ganz spannend. Das sind so Highlights-Ausflüge, auch wenn sie meistens nicht ganz günstig sind, aber sehr klar, ne, wenn ich zu zehnt mit dem Koch auf einen Ausflug gehe, dann muss das zwangsläufig teurer sein als eine Bus-Sightseeing-Tour.
Das ist halt das Besondere, was du dir da ermöglichst. Also alle unsere Gäste, die mit Oceana unterwegs sind, die sind sehr reiseerfahren. Die haben letztendlich die Sehenswürdigkeiten vieler Länder schon gesehen. Und die kommen jetzt halt genau zu einer anderen Art von Ausflug. Man möchte die Kultur intensiv erleben. Und ganz kurz erwähnt, ich erzählte es in unserem letzten Podcast schon, da gehört auch zu, dass man vielleicht den Tag mit einer Schäferfamilie verbringt, wo dann die Frau mittags ein Picknick uns allen bringt und wir speisen gemeinsam, unterhalten uns. Oder man ist im Bordeaux, im Médoc unterwegs, bei einer Winzerfamilie, kocht gemeinsam und taucht so ein bisschen ja in den Tagesablauf der Familien ein. Und das ist auch das, was heutzutage extrem wichtig ist, auch wieder die Toleranz und das Verständnis für verschiedene Kulturen und Lebensabläufe einfach zu akzeptieren und zu respektieren, voneinander und miteinander zu lernen. Und das zeichnet letztendlich das Gesamterlebnis Oceania Cruises aus.
Womit wir schon ziemlich, ziemlich nah an den Landausflügen dran sind, die Destinationen, die bei euch natürlich echt wichtig sind. Du hast vorhin schon gesagt, kleine Schiffe ermöglichen kleine Häfen. Das funktioniert jetzt natürlich mit den R-Class-Schiffen am besten, die sind wirklich deutlich kleiner. Aber wie gut funktioniert denn das eigentlich mit den größeren, die ihr habt? Also diese 68.000 bis 80.000 Bruttoraumzahl, das sind jetzt keine ganz kleinen Schiffe mehr.
Ja, also mit dem bis 68.000 können wir weiterhin auch die besonderen Erlebnisse bieten. Ich denke, du warst schon in Bordeaux. Viele Reedereien sagen ja Bordeaux.
Tatsächlich noch nicht, muss ich
Leverdon. Von dort fährt man.
Also ich war schon in Bordeaux, aber nicht mit dem Schiff.
Nicht mit dem Schiff. Oh, dann müssen wir das dringend nachholen, weil wie gesagt, viele Reedereien legen halt an der Atlantikküste an und dann fährst du mit dem Bus durchs Médoc, durchs Bordeaux nach Bordeaux rein. Wir schaffen es mit Marina Riviera auch weiterhin letztendlich die Garonne runterzufahren und wir liegen direkt in der Altstadt von Bordeaux. Dort, wo sonst eigentlich nur die Flusskreuzer anlegen können, sind wir. Und das ist der Riesenunterschied, der von unseren Gästen einfach wirklich gewollt wird, dass wir das Besondere haben. Oder wenn wir ans andere Ende der Welt gehen, die Kreuzfahrt auf dem Amazonas. Durch die Regenwälder. Es ist was absolut Besonderes. Bis nach Manaus können wir mit den Schiffen fahren und bieten dem Gast letztendlich ein Naturerlebnis an. Er taucht an in eine komplett andere Welt.
Also wenn ich mich jetzt vor die Wahl stelle, Bordeaux oder Amazonas, ehrlicherweise würde ich mich dann eher für den Amazonas entscheiden. Aber nein, es sind beide auf ihre Art natürlich sehr, sehr faszinierende Erlebnisse.
Ich glaube, es ist nicht immer das Erlebnis, was besonders weit weg sein muss, was mich mal begeistert. Von daher, ich bin bei dir. Amazonas ist auch eins meiner Lieblingsfahrtgebiete. Kann ich auch sicherlich noch ein zweites oder ein drittes Mal machen. Aber es sind auch so die kleinen Juwelen, die mich dann überraschen. Und ich weiß nicht, warst du schon mal im südchinesischen Meer auf der Insel Ishigaki?
Nee, leider nicht. Das ist noch so ein ganz weißer Fleck bei mir.
Das ist auch so eins der Highlights, was wir dann in unseren Fahrplänen immer wieder mit aufnehmen. Also man ist im Ostchinesischen Meer unterwegs, wird morgens wach und fühlt sich auf einmal, ja, als hätte der Kapitän sich verfahren auf einer Karibikinsel, wo eine komplett andere Atmosphäre herrscht. Das ist halt so die Urlauberinsel der Japaner. Und man hat dort sehr viel Kultur, sehr viele Tempel, die man besichtigen kann, aber auch tolle Badeaufenthalte. Und das unterscheidet, glaube ich, wirklich Routen und Fahrpläne voneinander. Habe ich eine Route, die ich sehr sicher planen muss, dass auch wirklich jeder Hafen einen vernünftig großen Anleger hat, dass ich genügend Busse vor Ort habe, dass ich Tausende von Gästen unterbringen kann bei einem Landausflug. Und häufig ist man ja nicht das einzige Schiff. Oder erlaubt man sich, wirklich auch kleinere Häfen anzufahren, wo man häufig vielleicht nur das einzige Schiff ist, wo man ein wenig abenteuerlich dann wirklich über die Welt geht und Dinge wie zum Beispiel die Westküste Afrikas kennenlernen kann. Und das sind alles Erlebnisse, die kann einem keiner mehr nehmen. Und wenn wir das Ganze dann wirklich mit der lokalen Kulinarik und Kultur verbinden können, macht es das eigentlich aus, was eine klassische Kreuzfahrt früher war und heute auch wieder ist.
Ihr habt auf euren Routen oft auch Übernachtaufenthalte, wo das Schiff also am Hafen nicht um 17, 18, 19 Uhr abfährt, sondern über Nacht bleibt, vielleicht erst am nächsten Tag mittags oder auch erst am nächsten Tag abends weiterfährt. Jetzt höre ich von Kreuzfahrt schon oft mal, also erstens, das Essen ist schon richtig gut an Bord Und außerdem habe ich schon dafür bezahlt. Warum soll ich eigentlich über Nacht da bleiben und dann an Land essen stattdessen und nochmal bezahlen? Das ist immer glaube ich, ein Konflikt, der bei den Leuten im Kopf durchaus vorhanden ist. Warum macht ihr denn das trotzdem mit über Nacht?
Also ich glaube, dieser Konflikt ist sicherlich da. Auf der anderen Seite, die Durchschnittsreisezeit mit uns ist 19 Nächte. Das heißt, der Oceania-Gast ist in der Regel gut 3 Wochen oder länger unterwegs. Und da wollen wir ihm natürlich auch ermöglichen, das optimale Landerlebnis mitzunehmen. Wenn ich in Asien bin, dann möchte ich auf die Nachtmärkte gehen. Wenn ich eine Metropole wie Kapstadt kennenlerne, das kann ich nicht in 6 oder 8 Stunden tun. Häufig findet das Leben auch vor allem am Abend statt, wenn es kühler wird in den südlichen Regionen. Und unsere Gäste genießen es einfach. Wie sie es dann mit ihrem Abendessen handhaben, also die meisten sagen bewusst, ne, ich mache dann vielleicht sogar den Ausflug in ein Sterne-Restaurant an Land. Ich mache vielleicht das besondere Erlebnis und ich habe genügend andere Möglichkeiten, bei uns an Bord zu speisen. Also von daher ist es dann, ich glaube, vom Urlaubserlebnis noch eine Stufe höher, dass man sagt, ja, und ich tauche bewusst ein in ein anderes Land. Und bei 3 Wochen Reisezeit kann man auch mal ein Abendessen ausfallen lassen bei uns
Das
an
war auch ein
Bord.
bisschen rhetorisch gemeint, die Frage,
Na
ehrlicherweise.
klar.
Mich würde es natürlich, würde es mich an Land ziehen und natürlich würde ich gerne lokal ausprobieren, gerade wenn man in der Stadt ist, die kulinarisch vielleicht auch sehr, sehr spannende, viele Dinge zu bieten. Es muss ja nicht unbedingt eine Garküche sein, an die man sich vielleicht nicht rantraut, aber du hast schon gesagt, da gibt es auch Sterneküche, da gibt es auch irgendwo dazwischen ganz hervorragende Restaurants, die einfach authentische lokale Küche bieten, die man natürlich ausprobieren will. Und es geht ja auch nicht nur um das Essen an Land, sondern es geht ja vor allem auch um das Erleben bei Nacht oder am Abend, was ich schon ganz oft gesehen habe, wenn man am Abend einfach länger da ist, die großen Schiffe, die anderen großen Schiffe, also Dubrovnik ist so eine Stadt zum Beispiel, ja, da sind oft dann 3, 4 Schiffe da, ich weiß gar nicht, ich glaube 5 dürfen maximal im Moment. Und wenn du dann einfach auf einem Schiff bist, das am Abend länger bleibt, das heißt, als letztes noch da ist und auch ein kleineres Schiff ist, dann fällst du plötzlich als Tourist nicht mehr auf und da ist die Stadt plötzlich ja, nicht komplett leer, weil dann kommen plötzlich die Einheimischen, die sich den ganzen Tag über eher verbarrikadiert haben, in Dubrovnik, kommen dann raus und du hast eine Stadt, die wirkt komplett anders als tagsüber und zwar viel schöner. Ja, du hast dann plötzlich irgendeinen Gitarristen, der in der Gaststätte ein bisschen spielt und Musik macht, dann Straßenmusikanten. Also eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Und allein das, glaube ich, ist es wert, auch mal ein Abendessen auszufallen. Also man lässt ja nicht ausfallen, man isst nur woanders.
Genau. Ja. Nee, aber das kommt in ganz vielen Häfen vor. Du sprichst Dubrovnik an. Für mich ein Paradebeispiel ist immer Santorini. Wenn ich Santorini sehe, wunderschön mit dem Cable Car hochfahren,
Er war komplett überfüllt, tagsüber meistens.
tagsüber voll, mache ich mir nichts vor. Also das, wenn ich vermeiden kann, dann suche ich einen Fahrplan, wo das Schiff vielleicht erst um 14 Uhr anlegt. Und dann bis 23 Uhr, bis Mitternacht bleibt. Und man hat wirklich die Möglichkeit, dann auch Santorini hier in der Dämmerung kennenzulernen, aufs Meer zu schauen. Und das sind halt die großen Unterschiede. Und da unterscheiden wir uns, glaube ich, ein wenig vom klassischen Kreuzfahrttourismus zu dem, ja, Erlebnistourismus, wo wir Gästen bewusst solche Möglichkeiten bieten wollen.
Jetzt haben wir ein Thema vorhin schon angesprochen. Danach müssen wir unbedingt zu Aurelia, zur Nautica kommen. Aber ein Thema interessiert mich wirklich noch brennend. Ihr habt seit Anfang des Jahres die Regel, dass bei euch keine Kinder mehr mitfahren dürfen. Der ein oder andere von meinen Hörern hat da gesagt, na, finde ich aber doof, weil dann kann ich meine 16-jährige Tochter auf die Reise nicht mehr mitnehmen. Wie funktioniert das? Also, ihr hattet ja auch vorher jetzt nicht große Kinderscharen an Bord. Allein, wie du sagst, ne, durchschnittliche Reisedauer 19 Tage. Das sind typischerweise nicht die Reisen, wo das ganze Schiff voller Kinder ist und du in den Whirlpool nicht reinkommst, weil er ständig von den Teenagern umlagert wird. So ist es ja bei euch noch nie gewesen. Ja, insofern ist es, glaube ich, jetzt kein so Riesenschritt gewesen, auf Adults Only umzustellen. Aber es ist dann trotzdem nochmal ein Schnitt. Wie funktioniert denn das seitdem? Wie wird das angenommen von euren Kunden?
also es wird extrem gut angenommen von unseren Gästen, weil klar, Kinder ab 18 Jahre, also Erwachsene, sind herzlich willkommen. Und du sagst zu Recht, in der Vergangenheit, wir haben keine Wasserrutschen, wir haben keine Aquaparks, wir haben Kindern Verhältnis sehr wenig geboten an Entertainment, was vielleicht kindgerecht ist. Und jetzt einfach
Durchaus ja
auszusprechen.
auch mit Absicht, ja.
Na klar, na logisch. Und das jetzt auszusprechen, zu sagen, wir sind Adults Only, was wir eigentlich seit vielen, vielen Jahren schon waren, also seit Gründung von Oceania, ist nur konsequent. Und das wird von unserer Zielgruppe, die ja Einstiegsalter ist so Anfang, Mitte 50, wird das ja geschätzt. Vorher waren die Reisebedürfnisse als Familie definitiv andere. Wenn die Kinder mit unterwegs waren, alle musste gerecht werden. Und wenn auf einmal die Kinder aus dem Alter raus sind, um mit den Eltern Urlaub zu machen, auf Reisen zu gehen, werden auf einmal Reisen länger. Und das sind die Bedürfnisse der Eltern, der Erwachsenen, die mir im Vordergrund stehen. Und bislang haben wir, wie gesagt, keinerlei negative Kritik bekommen, weil die Gäste, die mit Kindern reisen, waren ohnehin nie unsere Hauptfokus-Zielgruppe. Also von daher, das hat für uns eher eine positive Auswirkung gehabt, dass wir ganz klar uns positionieren und sagen, wir sind Adults Only.
Mich hat ja gerade sehr gefreut, dass du gesagt hast, Einstiegsalter bei euch ist 50, Mitte 50. Mir geht es ja ganz oft so, wenn ich mich mit anderen Reedereien spreche und so weiter, dann heißt es, naja, unser Durchschnittsalter ist inzwischen schon so 50 oder drunter. Da fühle ich mich selber dann immer so furchtbar alt mit meinen in ein paar Tagen 58. Da kommt man sich echt schon alt vor. Und wenn dann jemand sagt, bei einer Reederei, die mir jetzt persönlich auch gut gefällt und wo ich gerne mitfahre, ich bin da noch so eher am Einstieg oder also jedenfalls unter dem Durchschnitt, fühlt sich auch irgendwie gut an, ja.
Ja, und du bist genau der für uns attraktive Reisegast. Du hast noch ein paar Jahre bis zur Rente, nehme ich an, wenn du überhaupt jemals in Rente gehen
Zwangsläufig, ja.
wirst. Das heißt, der Einstieg wird sein, dann eher kürzere Reisen, 10 Nächte, 14 Tage. Und das entwickelt sich dann weiter halt ja bis zur Pension, wenn man auf einmal die Zeit hat. Und dann kommt man auch dazu, lange Reisen zu machen. Und dann sind es sogar mehr als die 19 Nächte. Dann ist man mal 2, 3 Monate unterwegs oder halt, ja, man geht auf Weltreise mit uns. Und das ist so ein bisschen der Wandel der Gästegruppe bei uns an Bord, die sich dann halt mit unseren Routen, mit unseren Schiffen weiterentwickeln quasi und immer mehr und immer längere Erlebnisse an Bord haben möchten.
Da sind wir dann, ach, was für eine elegante Überleitung, die wir da jetzt hingekriegt haben zu Aurelia.
Wow.
Dann, das wird natürlich das Weltentdeckerschiff, wie Jason Montague, also euer CEO, gesagt hat. Also die Nautica, ja, also eins von den R-Class-Schiffen, wird
Die
umgebaut.
R5, genau.
Die R5 wird umgebaut, oder R5, wird also umgebaut in Dienststellung Spätherbst 2027, habe ich mir notiert.
Genau.
Und wird umbenannt, weil ihr so viel umbaut, da sprechen wir jetzt gleich drüber, was ihr da alles neu und anders macht, wird also ihren Namen Nautica nicht behalten, weil sie so grundlegend sich verändert, dass sie dann den neuen Namen bekommt, Oceania Aurelia. Wie übrigens einen sehr schönen Namen finde. Was macht ihr mit dem Schiff?
Also wir werden es wirklich von Grund auf verändern. Na klar, die äußere Form, die kannst du nicht verändern. Es wird weiterhin optisch ein R-Klasse-Schiff bleiben. Aber sobald man an Bord geht, man kommt nicht in dieses traditionelle Schiffserlebnis herein, der Renaissance-Schiffe, der R-Klasse-Schiffe, sondern es werden halt viele Kabinen zusammengefasst. Zwei Kabinen zu einer. Wir werden dramatisch die Gästezahl an Bord reduzieren. Das heißt, von aktuell 335 Kabinen, die die Nautica hat, wird es hinterher nur noch 238 Kabinen und Suiten geben. Und
Also
davon
in
allein
Gästezahlen gemessen von 670 auf 476.
76 etwa, genau, bei der Vollauslastung. Wobei wir auch mittlerweile eher Kabinen zählen, muss man fairerweise sagen, weil auch Hotels sprechen ja nicht in Betten, sondern in Zimmern, die sie haben. Und nicht jedes Zimmer ist immer doppelt belegt mit 2 Personen. Von daher sind das so die maximalen Gästezahlen, die an Bord sind.
Na, ich
Aber
spreche
von
als
den.
Journalist, spreche ich ganz gerne trotzdem von Passagieren,
Ja.
weil das natürlich die Zahl von Menschen ist, die ich an Bord wahrnehme. Aber du hast natürlich recht, wenn viele alleinreisend sind, dann ist eine Passagierzahl von 476, die man ja immer auf diese Doppelbelegung einer Kabine berechnet, entspricht natürlich nicht der tatsächlichen Zahl, die an Bord ist, sondern es sind deutlich weniger unter Umständen. Das ist für mich immer so ein bisschen schwierig. Wie soll man das beschreiben? Wie soll man darüber schreiben, um einerseits nicht, ich sage jetzt mal, eure Marketingsprüche nachzuplappern und zu sagen, naja, es sind ja nur ganz wenige, sondern eine möglichst präzise Zahl zu liefern. Auf der anderen Seite, wenn man die Doppelbelegungszahl nennt, stimmt die auch nicht so richtig. Da tue ich mir immer so ein bisschen schwer, dann den Mittelweg zu finden und sage, okay, realistischerweise sind so und so viele. Vermutlich wären es realistischerweise irgendwie so 420, 430
Genau.
vielleicht so den Dreh sein. Und das ist schon für ein Schiff, gerade auch dieser Größe, es sind ja jetzt keine winzigen Schiffe, aber 30.000 Bruttoraumzahl, auch keine ganz kleinen, sind 430 Gäste für so ein relativ großes Schiff, also, ne, in Relation zu der Passagierzahl, schon sehr, sehr komfortabel irgendwie.
Absolut. Und wie gesagt, durch die Vergrößerung der Kabinen, weil es halt weniger werden, haben wir insgesamt 179 Suiten dann an Bord. Also von den wenigen Kabinen. Und die gehen bis zu einer Größe von 93 Quadratmetern. Und das ist auch für R-Klasse-Schiffe auf einmal beeindruckend, was man da machen kann, dass man sich den Luxus erlaubt, so viel weniger, jetzt sind wir bei den Gäste mitzunehmen und trotzdem halt diese Infrastruktur vorzuhalten. Und natürlich erweitern wir die Gastronomie an Bord auch. Wir werden die
Lass uns
beliebte.
ganz kurz bei den Kabinen
So,
noch bleiben.
Entschuldigung.
Eine
Ja.
Frage dazu. Aber ihr habt weiterhin die sind jetzt nicht riesig, die Kabinen auf der R-Class, aber ihr habt weiterhin eine gewisse Zahl an kleineren Kabinen, die dann natürlich auch preisattraktiver sein können. Weil es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja, also auch wenn ich gerne in der 93 Quadratmeter Suite wohnen würde, die kann ich mir leisten, ich möchte aber trotzdem auf die Weltreise gehen, habt ihr ja auch die kleineren Kabinen nach wie vor.
Die behalten wir weiterhin als Einstiegskabinen quasi für den Einstiegspreis. Aber da sind die Bedürfnisse sehr unterschiedlich von unseren Reisenden. Aber wir sehen es momentan auch ab Balkonkabine und aufwärts. Das verkauft sich eigentlich erst bei uns. Das heißt, so die klassische Innenkabine, die klassische Außenkabine mit Fenster, das sich nicht öffnen lässt, haben unsere anderen Schiffe auch noch. Das sind dann eher die Kabinen, die gebucht werden, wenn Gäste entweder sagen, ja, in der Kabine schlafe ich ja eigentlich nur, das reicht mir völlig aus. Oder wenn Schiffe ausgebucht sind, weil diese Kabinenkategorien bleiben eigentlich bis zum Schluss immer verfügbar, weil da die Bedürfnisse sich einfach weiterentwickelt haben.
Ja, und die Route dann so schön ist, die Leute sagen, dann buche ich zur Not sogar so eine Kabine, nur um die schöne Route zu machen.
Genau,
Ja.
genau.
Gut, was ist sonst neu auf dem Schiff oder
Genau,
anders?
also bei der Gastronomie, und das Thema hatten wir ja eben schon, entwickeln wir uns da auch weiter. Wir geben mehr Möglichkeiten den Gästen an Bord. Wir werden dort auch unsere Bäckerei, die beliebte Bakery und die Crêperie haben. Das heißt, für die Gäste, die am Nachmittag sagen, im Barista, wirklich ein toller Kaffee mit so, ja, den kleinen, ich sag mal, kleinen Kaloriensünden, die
Also
dazugehören.
Mandelcroissant ist bei mir für einige Gramm verantwortlich, ich sag's dir.
Es ist ein Traum, aber es ist alle auf freiwillige Basis, ne? Das hatte ich keiner. Nein.
Naja, das ist relativ. Ja. Wenn
Die
du
Verführung
mir
meinst
so
du?
ein duftendes Mandelcroissant vor der Nase rumwedelst, da ist nicht mehr die Rede von freiwillig.
Ja.
Das abzulehnen, kostet extreme Überwindung.
Ich lasse das mal so stehen. Geht mir ganz genauso wie dir. Und die anderen Sachen ist halt von den Bars, von den Möglichkeiten dort. Wir werden dort auch die Founders Bar jetzt integrieren. Founders Bar ist bei uns ab der Vista an Bord ein neues Barkonzept, wo wirklich auch Erlebnis Bar zelebriert wird. Das heißt, wir haben dort zum Beispiel geräucherte Cocktails, die vor den Gästen vorbereitet werden. Wir haben die Möglichkeit, dass wirklich der Gast in dieser Bar Teil des Entstehens seines Cocktails ist. Und das macht einfach Spaß. Da sind viele dabei. Es ist wirklich das Erlebnis, sich unterhalten lassen. Man lernt wahnsinnig viel hinzu in dieser Founders Bar in einer sehr kleinen, netten
Ich würde
Atmosphäre.
sagen, das ist sehr, sehr heimelig, sehr klein. Du bist da irgendwo so mittendrin. Also Founders Bar ist keine Bar für Leute, die gerne still und leise, unauffällig in der Ecke sitzen und beobachten, sondern da ist man irgendwie mittendrin. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Und also vor allem sind die Cocktails halt auch echt gut.
Man ist mittendrin und man ist Teil des Ganzen halt. Es ist halt, wie du schon sagst, nicht so die anonyme Bar, sondern man unterhält sich, man hat Spaß daran. Und ey, was hast du denn für einen Cocktail? Von daher, es ist nochmal ein anderes Erlebnis. Und jetzt sind wir bei kleinem Schiff. Viele der Gäste lernen sich natürlich sehr schnell kennen an Bord. Man sieht sich immer weniger bei wenigen Gästen. Und über das Thema Internationalität hatten wir ja noch gar nicht gesprochen. Und das ist gerade das Schöne bei uns an Bord, dass wir halt Gäste aus allen Herren Länder mit an Bord haben und man miteinander gemeinsam reist. Hauptbordsprache ist Englisch bei uns, aber ich höre so viele verschiedene Sprachen, weil jeder dann doch irgendeine andere Sprache spricht und kann. Das ist für mich dann auch so ein Stück Reisen, wo ich sage, ja, diese Internationalität, wegen derer ich ja auf Reisen gehe, die darf ich auch gerne in der Founders Bar oder irgendwo anders bei uns an Bord erleben, wo ich wirklich Gäste aus allen Ecken der Welt kennenlerne und man verbringt gemeinsam eine tolle Zeit.
Aber um das nur noch schnell zu ergänzen, ihr habt trotzdem natürlich eine gewisse deutschsprachige Kundenbetreuung, also eine Rezeption. Irgendwo auf dem Schiff wird man immer jemanden finden, der, wenn es hart auf hart kommt und das eigene Englisch nicht mehr reicht, immer jemanden findet, der einem helfen kann. Das hilft jetzt nichts für die Konversation in der Founders Bar. Aber natürlich, wenn, weiß ich nicht, mein Bordkonto irgendwie 100 Euro belastet wurden, die ich gar nicht ausgegeben habe, dann findet sich da auch jemand deutschsprachig, mit dem ich das klären kann, oder?
Definitiv, also das so. Wir haben auch deutschsprachig begleitete Reisen, speziell für die Gäste, die jetzt sagen, ja, das ist meine erste internationale Kreuzfahrt, ich bin mir noch nicht so sicher, passt das zu mir oder nicht. Also die Gewissheit ist immer gegeben, aber wie du zu Recht sagst, die Bordatmosphäre lebt eigentlich von der Internationalität. Dass Gäste miteinander natürlich in Kontakt treten, man sich unterhält. Und da ist das Thema Sprache dann sehr schnell relativ, muss ich sagen. Auch wenn erst die Scheu da ist, oh, ich weiß nicht, dadurch, dass jeder sich bemüht, wie mit meinem Schäfer auf Menorca damals. Wir haben einen Kauderwelsch gesprochen aus Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, glaube ich. Und es war eine wirklich tolle Zeit. Es macht wirklich Spaß, das so zu erleben.
Ich erinnere mich immer wieder gerne zurück an eine Konversation, die ich in Chile hatte, in Punta Arenas. Ich habe einen Laden gesucht, wo ich ein bestimmtes Gewürz kaufe. Also ich, ehrlich zuzugeben, Spanisch kann ich ungefähr 5 Wörter, also Hola und Gracias und sowas. Sehr viel mehr geht da nicht. Und auf den Straßen dort in Punta Arenas ist nicht viel, es ist kein großer Ort, da ist nicht so viel los. Und wie ich dann endlich mal jemanden gefunden habe, den ich hätte fragen können, die gute Dame sprach natürlich kein Wort Englisch, kein Wort Deutsch, warum auch Deutsch, ne?
Ja.
Also wir hatten keine gemeinsame Sprache. Wir haben uns ungefähr eine Viertelstunde lang unterhalten. Am Ende habe ich sogar den Shop gefunden mit dem Gewürz, wo sie mir helfen kann. Also das geht schon immer irgendwie. Und ich finde immer wieder, das sind faszinierende Erlebnisse, wenn man ein bisschen über diesen eigenen Sprachtellerrand auch raussteigt und sich das traut. Ja, immer mit dem Backup ist zur Not, ist jemand
Genau.
da, der mir helfen kann. Aber ansonsten macht mir persönlich das eigentlich auch mal sehr, sehr viel Spaß. Unterwegs eben nicht nur Deutsch und Schnitzel, sondern vielleicht einfach auch mal Spanisch. Tagalog, na gut, da soweit bin ich jetzt. Ich war mal in Grönland vor kurzem, sich mal in die Sprache zumindest reinzudenken. Ist völlig unmöglich, diese Sprache zu sprechen oder zu lernen. Das ist eine
Ja, bin ich
wahnsinnig
komplett bei dir.
komplizierte Sprache. Aber es ist unglaublich faszinierend, das mal auszuprobieren und von dem Einheimischen sich ein paar Wörter erklären zu lassen und hinterher raue Stimmbänder zu haben bei dem verzweifelten Versuch, diese komischen Laute rauszukriegen. Also das hat so ein Erlebnis für sich genommen auch schon. Und wenn man das schon an Bord hat, weil man einfach aus anderen Ländern Menschen trifft, finde ich persönlich das immer sehr, sehr spannend. Deswegen bin ich ein großer Freund von internationalen Reisen, wo meine Muttersprache natürlich Deutsch ist. Jetzt, eine Sache haben wir noch nicht besprochen, dann reden wir darüber, wo die Aurelia hinfährt, weil das ist ein ziemliches Highlight, finde ich. Grundsätzlich vielleicht nochmal das Thema, was ist bei euch an Bord inklusive, weil ich gesagt habe, ich finde eine 100-Euro-Rechnung auf meiner Bordrechnung, die ich gar nicht ausgegeben habe. So viele Möglichkeiten habe ich gar nicht, diese 100 € überhaupt zu verursachen bei euch, oder?
Ja, relativ. Also bei uns ist die gesamte Gastronomie inklusive. Das heißt letztendlich alle Hauptrestaurants, auch die Spezialitätenrestaurants, der Kabinenservice, alles das ist komplett im Reisepreis bereits inklusive. Es sind auch alle
Also
alkoholfreien
Stichwort
Getränke.
Frühstück oder Mittagessen am Balkon.
Zum Beispiel auch nachts um 3, wenn du magst. Je nachdem, in welchem Fahrtgebiet du bist, kannst du dir auch ein 3- bis 4-Gänge-Menü auf die eigene Veranda bestellen.
Ja, in Grönland wäre das ganz okay, da ist um die Zeit
Genau.
immer noch hell, wie ich
Genau
erfahren habe.
richtig. Machen auch einige Gäste. Also das ist dann auch wieder so dieses persönliche Luxuserlebnis, ne? Und jetzt sitze ich hier morgens um 2 und genieße doch noch auf der Veranda. Es sind alle alkoholfreien Getränke inklusive, auch in der Minibar, in der Kabine. Etwas ganz Wichtiges heutzutage, was bei vielen Reedereien immer noch Geld kostet, das ist WLAN. Das heißt, du hast bei uns als Gast einen kostenlosen Internetzugang während der gesamten Reise, den du nutzen kannst.
Ich habe jetzt bei einer Massenmarktreederei sogar gesehen, die haben die Preise sogar fast verdoppelt für Internet,
Okay,
was ich sehr überraschend fand.
da bin ich jetzt gerade raus. Aber ja, es ist halt bei uns und wir arbeiten da mit einem bekannten amerikanischen Anbieter zusammen. Da ist das Internet sogar teilweise schneller als bei mir zu Hause in Düsseldorf, wo ich gerade sitze.
Den kann man ja mit Namen benennen, Starlink, auch wenn man den Besitzer nicht
Genau.
mag, aber Starlink ist ein großartiges Produkt, weil es einfach wahnsinnig
Okay.
schnelles Internet
Okay.
auf Kreuzfahrtschiffe bringt.
Müssen wir jetzt Werbung einblenden? Nein. Alles
Nö,
gut.
ist keine
Nee.
Werbung, ist einfach
Genau.
eine Feststellung.
Gut. Und wie gesagt, die Crew-Trinkgelder sind dabei. Also es ist wirklich rundum. Und dann kommt mir dieser Gedanke, wir sagen ja nicht, dass wir eine All-Inclusive-Reederei seien, weil für viele Gäste fehlt dann letztendlich ja, vielleicht so eine Wahlmöglichkeit. Trinke ich gerne alkoholische Getränke zu den Mahlzeiten, Bier, Wein, Champagner, dann kann der Gast sich entscheiden, dass er diese kostenlos inkludiert hat bei uns. Viele andere Gäste sagen, ja, wenn ich 3, 4 Wochen unterwegs bin, dann trinke ich gar nicht jeden Tag so viel Alkohol, als dass ich das für mich rechnen würde. Denen schenken wir ein Bordguthaben für Landausflüge. Je länger die Reise, desto höher letztendlich das Bordguthaben. Und so hat der Gast bei uns die Wahl, sein eigenes oder individuelles All-Inclusive zusammenzustellen, was ihm halt wichtig erscheint. Und Und jetzt bin ich bei dir. Also wenn du dann auf deinem Bordkonto $100 draufstehen hast, dann kann das allenfalls von der Massage vom Wellnessbereich kommen. Oder du warst mit deiner Frau bei uns an Bord shoppen. Also da haben wir natürlich auch schöne
Naja,
Möglichkeiten.
wir waren in der Founders Bar. Das ist bei uns die wahrscheinlichste Variante, dass wir da
Oder die halt,
die
genau.
Cocktailkarte von oben bis unten während der Reise einmal komplett durchprobieren. Die Gefahr ist bei mir sehr groß.
Okay.
Jetzt hast du gesagt, ihr seid keine All-Inclusive-Reederei. Ja, haben wir erklärt. Aber ihr sagt seit einiger Zeit, ihr seid eine Luxusreederei. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erläutern, was Oceania unter Luxus versteht.
Ja, also ich glaube, das ist auch ein sehr individueller Begriff. Wenn wir uns in Düsseldorf an den Hauptbahnhof stellen würden und 20 Leute fragen, was ist Luxus für dich, bekommen wir, glaube ich, 20 verschiedene Antworten. Das heißt, dieser traditionelle Luxusgedanke ist nicht mehr der allen gerecht wird. Unsere Gäste, und so kann ich es eigentlich auch nur definieren, die haben für sich den Luxus Zeit, den man sich nimmt. Die haben für sich den Luxus, ich habe das besondere Erlebnis und möchte das alles in einem sehr komfortablen Ambiente erleben. Ich suche da nicht unbedingt den traditionellen Gedanken des Luxus mit, ja, wie es früher mal war, goldene Wasserhähnen und dem Abendkleid. Das
Und
wird zum Glück
Champagner
auf
Kater und so, ja.
Kreuzfahrtschiffen auch immer weniger, sondern für unsere Gäste ist einfach das Erlebnis im Vordergrund stehend. Und dann kommen wir dazu, dass das Schiff halt perfekt stimmen muss. Große Kabinen, viel Auswahl, viel Platz, aber auch der Luxus der Freiheit, dass ich dann meine Rückzugsorte finde, wie die eigene Veranda zum Beispiel, dass ich für mich die Möglichkeit finde, meinen Tag so zu gestalten, wie er zu mir passt. Und für eine individuelle Tagesgestaltung heißt es nicht, wir haben eine Essenssitzung um 18:30 Uhr und eine um 20:30 Uhr, sondern dass der Gast da letztendlich auch den Komfort genießen kann, seinen Tag so zu verbringen, wie es in seinen Ablauf letztendlich passt. Und das ist alles, glaube ich, heutzutage ein anderes Luxusverständnis. Das sind ja eher Selbstverständlichkeiten, dass der Service top sein muss, dass die Kulinarik top sein muss. Das sind Selbstverständlichkeiten. Und heutzutage ist halt so dieses emotionale Empfinden, the joy of traveling well, was, glaube ich, den Luxus für viele Gäste ausmacht.
Da sind wir jetzt bei der Definition von Luxus, bei der Beschreibung sind wir eigentlich gleich wieder bei der Aurelia zurück. Das wollten wir vorhin ja noch sagen, das nehmen wir dann jetzt mal so als Abschluss für heute. Wo fährt denn die Aurelia, wenn sie umgebaut ist? Die ist ja das Weltentdeckerschiff. Das heißt, sie macht ziemlich lange Reisen und ich glaube auch schöne, richtig lange Weltreisen, oder?
Genau, also sie ist dafür gedacht, dass die langen Reisen stattfinden. Na klar, unsere Highlights sind halt die Weltreisen. Wenn du im Jahr 2028 im helften halben Jahr noch nichts vorhast oder im Jahr
Da sind wir wieder bei dem
29.
Thema Rente zurück. Ich fürchte, ich kann mir einfach 180 Tage von zu Hause wegbleiben, also von der Arbeit wegbleiben. Im Moment zeitlich budgetmäßig noch nicht, also anders budgetmäßig auch nicht, aber zeitbudgetmäßig auf keinen Fall.
Wir haben Starlink an Bord, ne? Also viele deiner Dinge
Ja,
kannst du
okay.
wahrscheinlich trotzdem erledigen. Nee, und das sind halt Reisen in der Tat, die sind 6 Monate lang. Da ist der Gast mit uns ein halbes Jahr unterwegs. Und die Weltreisen finden halt jährlich statt, haben sie auch schon in der Vergangenheit, aber wir werden jetzt die Aurelia natürlich nutzen, um genau diese Reisen anzubieten. Und zum Beispiel die Reise 2028, die hat halt einen ganz großen Fokus auf Asien. Das heißt, es wird viel Zeit im asiatischen Raum verbracht, wohingegen dann die Reise 2029 auch ein großes Stück von Südamerika mit bereisen wird. Und das sind Highlights. Und früher ging man immer davon aus, dass so once in a lifetime, ich mach mal eine Weltreise. Wenn wir uns unsere Gäste anschauen, wir haben viele Gäste, die zwei, drei, vier Weltreisen gemacht haben. Da sind wir beim Luxus, klar, man muss es sich leisten können, leisten wollen, auch so lange von zu Hause weg zu sein. Aber das sind halt die Erlebnisse, die jeder mitnimmt, weil jede Weltreise für sich da natürlich dann noch ein Stückchen anders ist.
Naja, wenn ich zu Hause die Wohnung oder das Apartment oder das Häuschen für die Zeit vermiete, dann bezahlt er schon mal einen größeren Teil des Tickets, glaube ich, oder?
Genau
Wenn man das
richtig.
geschickt anstellt.
Also wenn man es mal wieder runterrechnet mit den ganzen Leistungen, die inklusive sind, hat man, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wer sagt, na klar, ich habe nicht die Zeit, ein halbes Jahr unterwegs zu sein, da bieten wir halt unsere sogenannten Grand Voyages an. Das sind zum Beispiel zwischen 70 und 80 Tage, wenn man sagt, man möchte nur Südamerika intensiv erleben. Oder man möchte Nordeuropa mit Island, Grönland ganz intensiv bereisen. Das sind dann diese Reisen, die wir mit der Aurelia bieten, wo halt wirklich Gäste lange unterwegs sind und viele, viele Eindrücke mitnehmen. Und
Wo
da
man aber auch
passiert.
mal als Berufstätiger sich ein Sabbatical, ein kurzes nehmen kann und mal 45 Tage weg sein kann.
Genau, und viele machen da wieder etwas, was sie seit ihrer Kindheit nicht gemacht haben. Tagebuch schreiben, weil auf einer solchen Reise hast du ja fast täglich neue Eindrücke. Und da wirklich sich zu erinnern hinterher und alles wieder einzuordnen, da ist dieses Thema Tagebuchschreiben oder heutzutage bloggt man ja, etwas total Schönes, was wieder wahrgenommen wird, dass man Erlebnisse dann auch hinterher wieder abrufen kann. Was habe ich da eigentlich in dem halben Jahr oder in den 80 Tagen erlebt? Aber für die Aurelia werden wir auch zu Beginn, nachdem sie dann umgebaut ist im Herbst nächsten Jahres, erst einige kürzere Reisen haben, wo wir 10- und 14-tägige Reisen haben, die im Mittelmeer bzw. in Nordamerika dann stattfinden, um zum einen das Schiff vorzustellen und dann vorzubereiten, wenn es dann erstmalig Anfang Januar 2028 auf Weltreise geht.
Ich habe jetzt in der Beschreibung zu den Routen zur Aurelia habe ich noch einen Begriff gefunden, den ich so bis jetzt noch nicht kannte, den ich sehr spannend finde. Mid-Cruise Overland Programs. Also eine kurze Pause vom Kreuzfahren, um ein paar Tage an Land zu verbringen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau richtig. Da bieten
Also
wir.
das Schiff fährt weiter und ich komme dann später wieder dazu, oder wie funktioniert das genau?
Es sind über Landaufenthalte, wo wir mit unseren Gästen ja ins Landesinnere reisen. Und in der Tat, das Schiff fährt weiter und zwei, drei Stationen später steigt man wieder hinzu. Das heißt, man hat auch da die Möglichkeit, ins Landesinnere zu kommen mit Übernachtungen, mit etwas längeren Anreisen, was einem sonst vielleicht ein wenig verwehrt bleibt.
Also ziemlich exzessive Landausflüge, wenn man so will.
Australien, Ayers Rock, die ganze Gegend, das kannst du
Ja.
nicht an einem Tagesausflug machen.
Schwierig.
Und dafür sind genau diese Ausflüge gedacht, dass wir halt Gäste dann auch die Highlights des Landes zeigen, die nicht unmittelbar direkt in Küstennähe sind.
Ja, Aurelia kommt wann? Im Spätherbst 27, habe ich
Genau, sie wird Ende Oktober umgebaut werden und Ende November wird sie dann als Aurelia in See stechen und die ersten Reisen beginnen.
Weißt du schon, wo das losgeht oder wo sie, weil die war gleich neu getauft?
Die erste Reise wird stattfinden im Mittelmeer und zwar wird das sein in der Gegend von Lissabon. Da kann ich dir aber nicht die genauen
Ist aber jetzt nicht
Details nennen,
Mittelmeer.
darf ich dir leider nicht
Sie fährt
sagen.
von Lissabon ins Mittelmeer vermutlich.
Genau, richtig, ja.
Ja. Und weißt du, ob sie neu getauft wird? Oder steht
Sie
das noch nicht fest?
wird neu getauft werden.
Okay, sehr
Auch
schön.
da werden wir zu gegebener Zeit noch alle Informationen bekannt geben, wo das stattfinden wird, in welcher Form. Aber klar, sie bekommt einen neuen Namen und wird dementsprechend auch offiziell in Dienst genommen werden.
Na, ich habe da ja schon in letzter Zeit viel Recherche gemacht zum Thema Taufe und Umbau und Neutaufe von neu benannten Schiffen. Das machen gar nicht alle Reedereien. Also da habt ihr schon so ein bisschen Traditionsbewusstsein, glaube ich, auch noch dahinter, dass ein Schiff natürlich, wenn es einen neuen Namen bekommt, getauft werden muss. Da erregt man ja, also da
Ja.
verwirrt man ja sonst Neptun ganz erheblich, wenn das Schiff plötzlich einen neuen Namen hat. Dem muss man, glaube ich, schon Tribut zollen.
Wie soll der zurechtkommen? Genau richtig. Ja. Ja.
Ja, Mike, ich glaube, wir haben zeitlich ja schon unendlich überzogen diesmal.
Ach so, auch
Aber ich
schön.
glaube, das ist, nein, ich glaube, das ist es einfach wert. Wir haben ja keine festen Vorgaben, wie lange wir zwingend sein müssen. Und wenn man ein paar Themen hat, über die man ein bisschen ausführlicher sprechen kann, wie wir das heute hatten, finde ich das völlig in Ordnung, wenn wir das dann auch tun und nicht an irgendeiner Stelle einfach abbrechen und sagen, jetzt ist die Zeit zu Ende, Schluss. Wäre ja doof. Insofern danke ich dir ganz, ganz herzlich, Mike, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich glaube, wir werden uns auf absehbare Zeit wiederhören. Spätestens, wenn die Aurelia auf den Markt kommt, spätestens dann wieder einen Podcast
Spätestens.
zu Oceania geben,
Ja.
weil wir natürlich dann auch aus eigener Erfahrung ganz genau berichten werden, wie
Oder
sich das
über die
Schiff so
Sonata.
präsentiert.
Aber ich kann den Dank nur zurückgeben. Hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und jetzt, wo ich auf die Uhr schaue, sehe ich, wie wir überzogen haben. Also, ich fand es extrem schön, mit dir ja heute zum Thema Oceania und Aurelia zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Und klar, wir hören uns zur Sonata dann.
Danke dir.
Danke dir auch.
So, also mein Gespräch mit Mike Schlüter von Oceana Cruises. Eine Aftershow gibt es übrigens bei dieser gesponserten, also als Werbung gekennzeichneten Episode ausnahmsweise mal nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode, demnächst auf diesem Kanal. Dann auch wieder mit Jérôme Brunel, falls es ihm bei seinem Asienurlaub nicht gleich so gut gefällt, dass er dort bleibt. Bis dann, ciao, servus.